Besser ein Service bei euch. Das ist fantastisch. Vielen Dank. Ja, es ist schön, heute bei euch zu sein. Ich hoffe, ihr könnt mich sehen, auch wenn ich mich ein bisschen hinsetze. Ich habe mir am Freitag selten dämlich, ich konnte nicht mehr Treppen steigen. Also ich bin auf der Treppe bei uns gestolpert und habe jetzt einen Muskelfaserriss. Und es ist manchmal schon spannend, wie sehr das auch der Wahrheit entspricht, wenn ein Paulus schreibt, wenn ein Glied am Körper leidet, dann leidet der ganze Körper. Das merkt man in so einem Moment auf einmal nochmal ganz, ganz deutlich, wie einen das einfach kurz mal außer Gefecht setzt. Bin aber dankbar, dass ich trotzdem heute bei euch sein kann und mit euch Gottesdienst feiern kann. Mein Name ist Ben Geis, ich arbeite bei der Liebenzeller Mission, bin da im Bereich der Hochschule tätig und habe die große Freude, dass ich immer mal wieder selber auch zum Predigen komme. Meistens sitze ich mittlerweile bei Studierenden im Gottesdienst hinten mit drin und schreibe fleißig mit und versuche dabei zu helfen, dass das, was man so in der Theorie lernt, dass man das dann auch in der Praxis umsetzen kann. Und es ist eine sehr schöne Aufgabe, da mit den Studierenden immer wieder unterwegs zu sein. Ich möchte euch heute mitnehmen in die Wüste. Das Volk Israel in der Wüste und in drei ganz elementare Erfahrungen, die das Volk Israel in der Wüste macht. Und ich weiß nicht, wie das dir geht. Ich hatte in meinem Leben bis jetzt zweimal wirklich Durst. Also es gibt ja so unterschiedliche Ebenen von Durst. Es gibt ja so dieses Gefühl, okay, es wäre jetzt gut, mal wieder was zu trinken. Ich habe irgendwie so ein bisschen trockene Kehle. Ah, und irgendwo weiß ich, klar, da ist der nächste Wasserhahn, das wird schon alles. Dann gibt es so dieses Gefühl von Durst, was man vielleicht hat, wenn man Sport macht, wenn man sich körperlich betätigt und merkt, ah, ich brauche jetzt was zu trinken. Das ist auch noch relativ entspannt, weil wir meistens ja wissen, okay, irgendwo wird schon, haben wir eine Flasche Sprudel stehen oder das ist eigentlich kein Problem. So, wie gesagt, zweimal habe ich wirklich Durst gehabt. Die dritte Ebene von Durst, die ich denn so kenne, ist, ich war mit meiner Frau wandern. Eigentlich wollten wir nur ein bisschen spazieren gehen. Wir sind mit der Gondel den Berg hochgefahren und wollten eigentlich nur gucken. Ja, und dann haben wir gesehen, man kann da hinten so den Grat ein bisschen lang wandern. Und dann habe ich meine Frau überredet und habe gesagt, komm, wir laufen auch ein bisschen da hinten rum und irgendwie werden wir schon wieder zurückkommen. Ja, wir sind auch irgendwie wieder zurückgekommen. Aber wir waren ja nicht vorbereitet. Also wir hatten schon ein bisschen zu trinken dabei, aber eben nicht genug, um nachher 4 oder 5 Stunden zu wandern. Und dann hat das gedauert. Aber wir wussten, wir sind in der Schweiz, wir sind in den Bergen. Irgendwo werden wir nachher rauskommen, wo eine Hütte ist oder wo eine Wassertränke ist. Ja, das ist jetzt ein kurzes Stück unangenehm, aber das wird schon wieder werden. Und einmal habe ich es erlebt, wo dieses Gefühl von, das wird schon wieder werden, nicht mehr da gewesen ist. Ich habe eine Zeit lang in Südafrika gelebt, habe da in der Gemeinde mitgearbeitet und wir haben so eine wunderbare mehrtägige Wanderung gemacht und die Königsetappe, die wir gelaufen sind, die führte uns, eigentlich waren wir immer an so einem Fluss unterwegs, wo es immer genug zu trinken gab, aber diese Etappe führte uns auf einmal auf ein Hochplateau. Und es war dann so eine Mondlandschaft, es war weit und breit kein Schatten mehr zu sehen, es waren ganz bizarre Felsformationen und wir sind den ganzen Tag da gelaufen in der Hitze, hatte kein Thermometer dabei, aber das war gut über 35 Grad vermutlich, was wir da hatten. Und um die Mittagszeit ist mir unterwegs das Wasser ausgegangen. Und wir wussten, wir laufen auf jeden Fall noch bis 18, 19 Uhr. Und da wird es wahrscheinlich was zu trinken geben. Aber wir wussten, das sind jetzt noch 6 Stunden, die wir vor uns haben. Und dann passiert etwas, das hatte ich vorher von mir noch nicht erlebt. Also ich habe schon manchmal kleine Aussetzer, ne? Aber dass man anfängt, auf wirklich dumme Gedanken zu kommen, das war schon heftig. Wir sind dann da gewandert und wir sind gewandert und auf einmal die Kehle wurde immer trockener und die Zunge, die klebt so am Gaumen. Und auf einmal fängt der Kopf sich an, nur noch ums Wasser zu drehen. Ich brauche das jetzt. Und es gibt eine Regel, wenn man da so in so einer Wüstenwanderung unterwegs ist. Trinke nie aus Pfützen. weil da sind die Affen und du weißt gar nicht, was das für Wasser ist und wie lang das da schon ist und mach das nicht. Und dann sind wir gewandert und gewandert und irgendwann kam da so eine Pfütze. Und mein Hirn hat einfach ausgeschaltet und ich habe halt aus dieser Pfütze getrunken. Ich habe meine Feldflasche voll gemacht. Das soll man nicht machen. Ich habe echt Glück gehabt. Ich bin sehr, sehr dankbar. Es ist nichts passiert. Es ist alles gut geblieben. Das wäre ja auch ziemlich blöd gewesen, jetzt auf so einer Wanderung da mit Durchfall unterwegs zu sein. Es ist alles gut gewesen. Aber die Erfahrung, die ich da gemacht habe, wenn man wirklich Durst hat und keine Aussicht hat, dass sich das jetzt in naher Zukunft ändert, dann fängt man an, Entscheidungen zu treffen, die nicht mehr sinnvoll sind. Und diese Erfahrung hat mich gelehrt, mit dem Volk Israel in der Wüste ein bisschen gnädiger zu sein. Ich weiß nicht, wie das euch geht, wenn man so die Geschichten liest im zweiten Buch Mose, wie oft das Volk da irgendwie und dann fangen die wieder an zu motzen und das ist wieder schwierig. Da kann man gut den Kopf schütteln, wenn man im klimatisierten Wohnzimmer sitzt und alles gut ist und man sich überlegen kann, trinke ich jetzt Sprudel oder ein kühles Bierchen oder was oder Apfelschorle, man die große Auswahl hat. Aber diese Auswahl hatte das Volk Israel nicht immer. Und ich möchte uns mitnehmen in das zweite Buch Mose, Kapitel 15, ab Vers 22. Nur damit wir wissen, wo wir sind, gerade eben ist das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen, das Meer ist geteilt worden, also sie haben wunderbare Rettung Gottes erlebt. Sie haben Dinge erlebt, die alles übersteigen, was man sich vorstellen kann. Und jetzt geht es weiter. Mose führte das Volk vom Schilfmeer aus in die Wüste Schur. 3 Tage lang wanderten die Israeliten durch die Wüste, ohne Wasser zu finden. Dann kamen sie nach Mara, wo es Wasser gab, aber sie konnten es nicht trinken, weil es bitter war. Deshalb hatte der Ort auch den Namen Mara, Bitterwasser, erhalten. Die Leute von Israel rotteten sich gegen Mose zusammen und murrten: Was sollen wir trinken? Mose schrie zum Herrn um Hilfe und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Das warf Mose in das Wasser, da konnten sie es trinken. An diesem Ort gab Gott dem Volk Gesetze und stellte seinen Gehorsam auf die Probe. Er sagte zu den Leuten von Israel: Achtet genau auf das, was ich, euer Gott, euch sage und handelt danach. Befolgt alle meine Anordnungen und Gebote und tut, was ich für recht erklärt habe, dann werde ich euch keine von den Krankheiten schicken, mit denen ich die Ägypter geplagt habe. Ich, der Herr, bin euer Arzt. Das Volk zog weiter in die Oase Elim und schlug dort sein Lager auf. Es gab in Elim 12 Quellen und 70 Palmen. Von Elim zogen die Israeliten weiter in die Wüste Sin, die zwischen Elim und dem Berg Sinai liegt. Sie kamen dorthin am 15. Tag im 2. Monat nach dem Aufbruch aus Ägypten. Hier in der Wüste rottete sich die ganze Gemeinde Israel gegen Mose und Aaron zusammen. Sie murrten: Hätte der Herr uns doch getötet, als wir noch in Ägypten waren. Dort saßen wir vor vollen Fleischtöpfen und konnten uns an Brot satt essen. Aber ihr habt uns herausgeführt und in diese Wüste gebracht, damit die ganze Gemeinde verhungert. Der Herr sagte zu Mose: Ich werde euch Brot vom Himmel regnen lassen. 3 Tage. 3 Tage lang Wasser suchen und keins finden. Ich habe es einen halben Tag nicht durchgehalten. Die Israeliten sind 3 Tage unterwegs. Man kann den Text so, wie er hier steht, so übersetzen, dass sie nicht jetzt 3 Tage durch die Wüste wandern, sondern dass sie seit 3 Tagen nichts mehr zu trinken haben. Das ist ungefähr der Zeitraum, den ein Mensch überleben kann, ohne Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Also was hier am Anfang dieser Geschichte beschrieben wird, das ist eine absolut existenzielle Bedrohung. Es geht hier um Leben und Tod. Die Israeliten sind in der Wüste und sie wissen, wenn jetzt nicht sofort etwas passiert, werden wir alle sterben. Wir haben keine Hoffnung mehr. Und dann dieser Schrei, der auf einmal durch das Volk geht. Wir müssen uns ja vorstellen, das sind viele tausende Menschen, die da unterwegs gewesen sind. Eine riesige Marschkolonne. Und dann geht das von, vielleicht kennt ihr das, wenn es ganz vorne anfängt und dann wird es so ein bisschen unruhig und dann geht das durch die ganze Menschenmenge hindurch. Wir haben Wasser gefunden. Und ich stelle mir vor, wie das ganz hinten bei denen ankommt, die schon am Ende ihrer Kräfte sind, die gar nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Und da kommt die Hoffnung an, es wird alles gut werden. Alles wird gut. Eine letzte Anstrengung noch. Noch einen halben Kilometer, dann sind wir an dieser Wasserstelle, die die da vorne schon gefunden haben. Und wie muss sich das anfühlen, wenn dann auf einmal eine ganz andere Botschaft durchs Volk rauscht? Der Erste kniet sich hin an diese Wasserstelle und schlürft das Wasser und er spuckt es sofort wieder aus, weil das kein trinkbares Wasser ist, sondern weil das einfach eine widerliche, bittere, ekelhafte Brühe ist. Da zieht es einem sofort alles zusammen. Das kann man nicht trinken. Wie fürchterlich ist dieses Gefühl, wenn man denkt, ich habe genau das gefunden, was ich zum Leben brauche, und dann merkt man auf einmal, das ist gar nicht das, was ich brauche. Wenn man eine riesige Sehnsucht nach etwas hat und man hat gedacht, jetzt habe ich das gefunden, jetzt habe ich mein Glück gefunden, jetzt habe ich alles, was ich brauche, wenn ich nur bei diesem Menschen bin, wenn ich nur diesen Beruf habe, wenn ich nur diesen Erfolg erreiche, dann wird alles gut. Und dann tritt die Situation ein und es ist bitter. Es ist gar nicht das, wonach ich mich gesehnt habe. Der Mensch, auf den ich immer gestarrt habe, der ist gar nicht der Mensch, der alle meine Sehnsüchte stillt. Der Beruf, von dem ich geträumt habe, das ist nicht das Gelbe vom Ei, sondern das ist auf einmal bitter. Die Hoffnungen, die ich in irgendwas hineingesetzt habe, wo ich alle meine Kraft hin investiert habe, da merke ich auf einmal, da finde ich kein Leben, sondern da finde ich nur Bitterkeit. Das Volk findet anstelle von lebensspendendem Wasser ekelhafte Brühe. Ich stelle mir die verzweifelten Blicke der Menschen vor. Diese Enttäuschung, diese Hoffnungslosigkeit. Jetzt ist alles vorbei. Eben noch haben sie dieses Wunder erlebt, wie Gott sie durch das Meer hindurchgeführt hat, wie er die Ägypter vernichtet hat. Eine unglaubliche Geschichte, alles war gut. Und jetzt Hoffnungslosigkeit, Elend. Mit letzter Kraft wollen sie jetzt noch dem Mose ans Leben gehen, als ob das irgendetwas ändert in dieser Situation. Und Mose schreit zu Gott. Dem geht es ja nicht besser. Ne? Man hat vielleicht manchmal so das Bild immer vor Augen, alle sind platt und keiner kann mehr. Und der Mose, bei dem ist ja alles gut, der hat doch genauso Durst. Der ist genauso verzweifelt. Der steht auch mit großen Fragezeichen vor Gott und weiß nicht, wie soll es weitergehen. Nur weil das der Führer des Volkes ist, nur weil der Pastor ist oder der Gemeindeleiter ist, ist er ja nicht in einer anderen Position. Auch er steht mit seinen Fragezeichen vor Gott und auch er kann nichts anderes tun, als in diesem Moment zu Gott zu schreien, seine Verzweiflung rauszubrüllen. Und Gott zeigt ihm ein Stück Holz. Ein Stück Holz. Wer von uns kennt ein Stück Holz, mit dem man ekelhaftes Wasser in trinkbares Wasser verwandeln kann? Ich habe noch nie davon gehört, dass es das gibt. Das ist ja schon spannend mit diesem Stück Holz, ne? Was passiert in diesem Moment? Gott nimmt etwas ganz Gewöhnliches, etwas Alltägliches, nichts Spektakuläres, sondern etwas ganz Alltägliches, um das Volk zu retten. Und zwar nichts, was irgendeine magische Kraft hat. Es gibt kein Holz mit magischer Kraft, das existiert nicht. Sondern es ist ein Stück Holz, ein trockenes Stück Holz vermutlich, was irgendwo in der Wüste darum liegt. Und er sagt, Mose, nimm dieses Stück Holz und schmeiß das ins Wasser. Nimm das bisschen, was ich dir gebe. Und zwar nicht, weil du verstehst, was du da tust, sondern weil ich es dir sage. Das ist die Antwort Gottes in die Verzweiflung seines Volkes. Tu, was ich dir sage. Nicht das, was du für sinnvoll hältst, nicht das, was du logisch findest, nicht das, was du dir vielleicht wünschen würdest, sondern tu, was ich dir sage, mit den Mitteln, die ich dir gebe. Ich weiß nicht, wie das euch geht, wenn ihr euch nach dem Eingreifen Gottes in eurem Leben sehnt. Vielleicht habt ihr selber gerade Situationen vor Augen, wo ihr sagt, ja, das ist schwer, das ist nicht gut, das ist vielleicht noch nicht so hoffnungslos wie bei den Israeliten, aber da wünsche ich mir Gott, dass du jetzt handelst. Tu etwas. Und ganz ehrlich, ich wünsche mir das dann so, dass es dann irgendwie Blitz und Donnerkrollen gibt und irgendwas Spektakuläres passiert und ich sofort weiß, jetzt ist alles gut. Ganz ehrlich, die Realität ist doch häufig viel, in Anführungsstrichen, normaler. Und es ist manchmal auch viel schwerer, das Handeln Gottes in unserem Leben zu entdecken, weil wir vielleicht auf diese spektakulären Dinge warten, aber Gott im Kleinen schon längst in unserem Leben handelt. Vielleicht im ganz Normalen in unserem Leben handelt. Es gibt die Bibel erzählt uns das und es gibt auch die Geschichten von Menschen, die die spektakulären Dinge erleben. Das sind die, die nachher die Bücher schreiben und sagen, das habe ich mit Gott erlebt. Das ist super. Aber die große Mehrheit der Gemeinde Gottes in dieser Welt, die erlebt das anders. Und das ist nicht besser und nicht schlechter, sondern das ist einfach anders. Gott handelt oft durch ganz natürliche Sachen. Durch die Begegnung mit einem Bruder, einer Schwester nach dem Gottesdienst nachher, die ein Wort der Ermutigung für mich mitbringt. Durch ein kleines Geschenk, durch eine kleine Aufmerksamkeit, wo du vielleicht zu diesem Stück Holz wirst, durch das Gott in dem Leben von jemand anderem ein Wunder tun will. Oder vielleicht auch durch ein Eingreifen, das man sich auch ganz natürlich erklären kann. Vor über 20 Jahren wurde an meinem Vater eine Herz-OP durchgeführt, das gab es nur in Leipzig, das wurde nirgendwo sonst gemacht. Ja, dass er das überlebt hat, ja, ist das ein Wunder oder das Geschick der Ärzte? Oder ist es ein Wunder, das Gott durch das Geschick der Ärzte vollbracht hat? Lasst uns das Handeln Gottes auch in diesen Alltagsdingen, in den ganz normalen, natürlichen Dingen erwarten und auch entdecken. Das Wichtige ist nämlich nicht, wie Gott handelt, sondern das Entscheidende ist, dass er handelt. In deinem Leben, in meinem Leben. Und manchmal sind es die großen Dinge und viel häufiger sind es die kleinen Dinge, die wir mit ihm erleben dürfen. Für die Israeliten geht's weiter. Die erleben jetzt ein Wechselbad der Gefühle. Also eben noch sind sie an dieser Wasserstelle, wo sie gerade noch so durchkommen. Und jetzt können wir lesen, als nächstes führt Gott sie nach Elim. Eine Oase mit 12 Wasserquellen, 70 Palmen. Ja, das ist der perfekte Ort, viel besser kann es nicht mehr werden. Das Volk kommt dahin und wenn man so ein bisschen in der biblischen Zahlensprache unterwegs ist, die 12 Quellen, die stehen für die 12 Stämme und 70, das ist die vollkommene Zahl. Also besser kann es nicht sein als an diesem Ort. Hier hat jeder genug. Jeder hat seine private Wasserquelle nachher, wo er hingehen kann. Die muss er sich nicht mit allen anderen teilen, sondern jeder Stamm kann da an seine Stelle gehen. Und Kokosnüsse und was auch immer sie da alles finden, es gibt keinen besseren Ort. Wie gut ist es, dass Gott seinen Menschen, die er liebt, Ruhezeiten schenkt. Gott schenkt uns immer wieder Ruhezeiten, Orte und Zeiten, an denen wir ankommen dürfen und an denen wir auch dann einfach sein dürfen, wo wir zur Ruhe kommen können. Es gibt es ja manchmal, vielleicht erschrickt man dann manchmal und fragt sich, oh, darf das überhaupt sein, dass gerade alles gut ist? Dass die Kinder gerade das tun, was man gerne hätte und am Arbeitsplatz funktioniert es und die Finanzen sind auch in Ordnung und die letzte Untersuchung beim Arzt war auch super. Kennst du das, dass da manchmal so ein kleines Gefühl da ist, darf das überhaupt sein? Darf es mir überhaupt so gut gehen? Ja, es darf dir gut gehen, weil Gott uns solche Zeiten schenkt, weil das Oasenzeiten sind, die er für uns, für dich bereithält, damit wir auftanken können, damit wir zur Ruhe kommen können. Unser Leben, es ist nicht das Versprechen Gottes, dass unser Leben nur durchgängig Oasenzeiten sind. Das hätten wir gerne. Wir hätten das ja gerne, dass alles einfach immer schön und gut ist. Aber an keiner Stelle in der Bibel wird uns das versprochen. Es wird uns versprochen, dass wir irgendwann in die ewige Gemeinschaft zu Gott kommen. Das ist das Ziel. Da geht es hin. Dem Volk Israel bei der Wüstenwanderung war nicht versprochen, dass diese Wüstenwanderung ein Spaziergang wird. Sondern es war ihnen versprochen, ihr werdet in ein Land kommen, wo Milch und Honig fließt. Ihr werdet in ein Land kommen, wo alles gut ist. Aber bis dahin ist Wüste. Da kommen Oasen zwischendrin, aber bis dahin ist Wüste. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann ist dir versprochen, dass du irgendwann in dieses gelobte Land kommst, an diesen Ort, wo Milch und Honig fließt, wo Gott da ist, wo wir in der Bibel lesen dürfen, da wird es kein Leid, keine Schmerzen, keine Tränen mehr geben. Aber das ist das Ziel, auf das wir zulaufen. Und der Weg dahin, der kann anstrengend sein, der kann Wüste sein. Und trotzdem schenkt uns Gott da drin Oasen, Zeiten, die so einen Ausblick sein dürfen auf das, was da kommt. Gönn dir diese Oasenzeiten. Wenn du merkst, jetzt gerade oder vielleicht ist es auch gerade schwierig, dann war der Punkt eben für dich, aber vielleicht ist jetzt gerade für dich eine Zeit, wo du merkst, es ist gut gerade, dann genieße das und dann lass es auch gut sein. Und such nicht nach irgendwelchen Dingen, die vielleicht nicht gut sein können. Und such auch nicht danach, was müsste ich jetzt alles noch tun und was könnte ich noch alles tun. Sondern wenn du in der Oase bist, dann sei in der Oase. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einem Studierenden, dem war eigentlich gerade alles zu viel. Der hat gespürt, er kommt an das Ende seiner Kräfte und der war am Überlegen, ja, wie gehe ich jetzt weiter und wie könnte ich das jetzt machen? Und eigentlich stand der schon so mit einem Fuß vor der Oase. Der hatte schon geprüft, okay, er könnte ein Urlaubssemester einlegen, einfach das Studium um ein halbes Jahr verlängern, das ist überhaupt kein Problem. Für seine Eltern wäre das auch okay, die Finanzen sind in Ordnung, also das wäre alles kein Problem, jetzt einfach mal zu sagen, okay, ein halbes Jahr sich Oase gönnen. Aber er saß dann bei mir im Büro und hat gesagt, ja, was denken denn dann die Leute in meiner Gemeinde über mich, wenn ich das mache? Was denken die denn von mir? Und ich habe ihm Mut gemacht und habe gesagt, wenn du die Möglichkeit hast, diese Auszeit zu nehmen, dann gönn dir diese Auszeit, damit du auftanken kannst, damit du wieder zu Kräften kommst, damit du wieder auf die Beine kommst und dann die Wüstenwanderung auch fortsetzen kannst. Aber gönn dir deine Auszeit, gönn dir die Oase. Wenn Gott dir sowas schenkt, dann nimm das dankbar an und such nicht nach irgendwelchen Gründen, warum das vielleicht nicht gut sein könnte. Aber auch diese Oasenzeit, ich habe das eben schon angedeutet, das ist ja nicht das Ziel, sondern das ist zum Auftanken und dann zum Weitergehen. Und das erlebt jetzt auch das Volk Israel. Gott führt sie wieder weiter, er führt sie in die Wüste hinein. Eben ist alles schön, also wir nochmal dran erinnern, ne? Meeresteilung, ein riesiges Wunder, Mara, bitteres Wasser, was auf einmal trinkbar wird, jetzt beschenkt Oasenzeit. Und jetzt geht es weiter auf diesem Weg in der Wüste. Und jetzt können wir was ganz Spannendes lesen. Sie sind da unterwegs in der Wüste und in dem Text wird überhaupt keine Schwierigkeit beschrieben. Es ist nichts problematisch. Ja, es ist die Wüste, aber es wird nicht beschrieben, dass sie Hunger haben, es wird nicht beschrieben, dass sie nichts zu trinken haben, es wird nicht beschrieben, dass irgendwelche Feinde gekommen sind. Offensichtlich sind sie ganz normal auf dem Weg. Und trotzdem rotten sie sich auf einmal zusammen. Und trotzdem rotten sie sich zusammen und stehen auf einmal schreien vor dem Mose und sagen: Mose, warum hast du uns in die Wüste geführt? Die sind stinksauer. Obwohl es eigentlich äußerlich gerade gar keinen Anlass gibt. Das Einzige, was sie vielleicht jetzt gerade spüren, ist, dass sie auf einem Weg sind, wo sie nicht den nächsten Schritt kennen. Sie kennen vielleicht das Ziel, aber da ist diese Unsicherheit. Was wird denn morgen sein? Wird dieser Gott, der uns die letzten Monate versorgt hat, wird er uns auch morgen noch versorgen? Und dann setzt so eine Spirale vielleicht im Kopf der Menschen ein und die sagen, oh, ich kann Gott nicht vertrauen, wir sind hier in der Wüste. Ja klar, Gott hat uns früher mal versorgt, aber wird das auch morgen noch so sein? Und sie rotten sich zusammen und jetzt kommt einer meiner absoluten Lieblingsverse, die wir hier finden. In Ägypten war alles besser. Das ist schon krass, oder? In Ägypten war es besser. Warum? Da hatten wir Fleisch zu essen. Ne, was ist in den wenigen Monaten, das ist 2 Monate her, ne, können wir, oder 2,5 Monate her, dass sie aus Ägypten losgezogen sind. Nur noch mal, ne, dass wir uns das noch mal bewusst machen. Was war in Ägypten? In Ägypten waren sie Sklaven. In Ägypten mussten sie niedrigste Dienste tun. Sie wurden ausgebeutet, sie wurden geknechtet, sie wurden geschlagen. Aber in Ägypten war alles besser. Kennst du das? Dass wenn das im Leben schwierig wird, dass wir dann so zurückschauen und sagen, da war alles besser? Also ich kenne das. Mein Ägypten ist die Bundeswehr. Ja. Ich war da als Wehrpflichtiger und das war schon, also ne, heute finde ich, das war ganz klar, da war aber auch wirklich viel Blödes dabei. Aber ich merke das, dass immer wieder, wenn Herausforderungen in meinem Leben auftauchen, dass ich denke, oh, ich könnte eigentlich zurück zur Bundeswehr gehen. Da war alles besser. Ja, das war schon okay, aber da war lange nicht alles besser. Aber manchmal passiert es, wir schauen zurück und wir denken an Dinge und ich glaube, jeder von uns hat so sein kleines Ägypten, wo er denkt, ja, da würde ich gern hin zurück. Ich merke, dass bei mir passiert das, weil mir, wie den Israeliten, in dem Moment das Vertrauen fehlt, dass Gott auch den nächsten Schritt mit mir gehen wird. Dass er mich auch morgen versorgen wird. Ja, heute ist schwierig, heute ist herausfordernd. Das ist nicht alles einfach. Aber wenn Gott sagt, ich bringe dich an das gute Ziel, dann möchte ich lernen zu vertrauen, dass das auch für den nächsten Schritt gilt, auch wenn ich jetzt noch keine Ahnung habe, wie dieser Schritt aussieht. Und das ist doch so oft die Realität, dass wir gar nicht wissen, was ist das Nächste, was vor uns liegt. Aber das Versprechen Gottes ist, ich gehe diesen Schritt mit dir mit. Und er verspricht dem Volk Israel in der Wüste, ich werde euch jeden Tag versorgen. Ich werde Brot vom Himmel fallen lassen. Ich werde Himmelsbrot, Manna, werde ich euch geben und zwar jeden Tag genug. Außer am Samstag, da kriegt ihr die doppelte Portion, damit ihr sonntags nicht arbeiten müsst. Also umgedreht, ne? Eigentlich Freitag, weil der Sabbat. Ich versorge euch. Ich gebe euch das, was ihr braucht. Ich verspreche euch das. Und sie dürfen das erleben. 40 Jahre lang versorgt Gott sein Volk. Sie werden immer wieder motzen. Sie werden immer wieder murren. Sie werden auch noch ein paar Mal denken, Ägypten war doch gar nicht so schlimm. Aber das Versprechen Gottes, das steht. Ich versorge euch. Ich versorge dich. Ich gebe dir das, was du zum Leben brauchst. Und das ist nicht nur das Versprechen Gottes an sein Volk, sondern das Versprechen Gottes an dich. Dass er verspricht, ich bringe dich in das gelobte Land, in die Gemeinschaft mit dem ewigen Gott. wo es kein Leid, keine Schmerzen, keine Tränen mehr gibt, da wo alles gut ist. Und jeden Schritt durch die Wüste, der bis da zu gehen ist, den gehe ich mit dir. Das ist sein Versprechen an dich und an mich. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass wir heute an diesem Morgen in deine Gegenwart treten dürfen. Und dass das vielleicht heute Morgen so eine Oasenzeit sein darf, wo wir zur Ruhe kommen dürfen, wo wir auftanken dürfen, wo wir neue Kräfte sammeln können. Und ich danke dir für dein Versprechen, dass du da bist. Dass es gilt, so wie es deinem Volk damals gegolten hat in der Wüste, dass es auch uns gilt und dass es auch auf unseren Wüstenwegen gilt, dass du da bist. Und dass du jeden Schritt mitgehst. Und dass du deine Hand über uns hältst und uns versorgen möchtest. Danke für deine Gegenwart. Amen.